Ja, heute Morgen ist das Johannesevangelium der Teil der Bibel, aus dem unser heutiger Predigttext stammt. Er ist für den heutigen Sonntag so vorgeschlagen. Im Johannesevangelium wird viel über Jesu Taten auf dieser Erde berichtet. Wir finden viele Berichte über Zeichen und Wunder. Wir lesen in Johannes 20, Vers 31, diese, also Jesu Taten, aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und dass ihr durch den Glauben Leben habet in seinem Namen. Und am Ende des Johannesevangeliums schreibt Johannes die folgenden abschließenden Worte in Johannes 21, Vers 25. Es sind aber auch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Und wenn diese alle einzeln niedergeschrieben würden, so würde, dünkt mich, selbst die Welt die geschriebenen Bücher nicht fassen. Das Evangelium nach Johannes ist also ein Buch mit Berichten über die Bibel, über viele Wundertaten. Wundertaten, die belegen sollen, dass Jesus wirklich der erwartete Messias ist. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubet, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. Heute befassen wir uns mit einem Abschnitt aus Johannes 6. Die Kapitel beginnen mit einem sehr bekannten Wunder, nämlich die Speisung der 5000. Wir kennen die Begebenheit. Die Menschen sind Jesus nachgefolgt, haben ihm zugehört und die Zeit darüber vergessen. Sie sind hungrig geworden und Jesus hatte Mitleid mit ihnen. Jesus hat dann aus wenigen Mitteln Speisen hervorgebracht, um alle mehr als satt zu machen. In diesem Zusammenhang erscheint der heutige Text vielleicht etwas eigentümlich und ich lese ihn nun einmal vor. Er steht in Johannes 6, die Verse 30 bis 35. Da sprachen sie zu ihm: Was tust du denn für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkest du? Unsere Väter haben das Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht: Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn das Brot Gottes ist derjenige, welcher vom Himmel herabkommt und der Erde Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, dem wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Warum habe ich diesen Bericht eigentlich eben als eigentümlich bezeichnet? Ist es nicht ein tiefsitzendes Verlangen des Menschen nach Sensation, damals wie heute, und ein Wunsch nach Beweise für die Kraft, die von Jesus ausgeht? Können wir es nicht nachvollziehen, dass die Menschen um Jesus herum ein Zeichen fordern, damit sie glauben können? Wünschen wir nicht auch manchmal so ein eindeutiges Zeichen, dass Jesus auch heute noch die Kraft hat, Wunder zu tun? Ja klar. Nur mit dem Unterschied, dass Jesus damals gerade am Vortag ein Wunder getan hat. Er hat für eine kleine Menge Geld, ungefähr 200 Dinare, und auf Wikipedia habe ich mal nachgesehen, so der Dinar war das, was heute so der Pfennig, der Cent ist. Also verglichen eine kleine Menge Geld und damit hat er 5000 Mann satt gemacht. Und warum sind Jesus so viele Menschen gefolgt? Im Vers 2 im Kapitel 6 steht: Und es folgte ihm eine große Volksmenge, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Sie haben die Wunder gesehen und fragten nach weiteren Wundern. Sie fragen nach weiteren Wundern, damit sie glauben können. Warum? Und Jesus weicht aus. Er erfüllt ihnen diesen Wunsch nicht. Er fängt sie nicht mit Beweisen ein. Stattdessen belehrt er sie. Wie passt das nun zu den Worten aus Johannes 20, Vers 31? Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubet, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und dass ihr durch den Glauben Leben habet in seinem Namen. Jesus kommt der Bitte nach einem Wunder nicht nach, obwohl im Johannesevangelium die Wunder auch als Hilfestellung bezeichnet werden, als eine Hilfestellung für die Nachfolge Jesu. Was ist nun an der Situation so schräg? Liegt es vielleicht daran, dass die Menschen etwas ganz anderes wollten und Jesus hat sie durchschaut? Die Menschen kommen also zu Jesus und bitten ihn, ein Wunder zu tun, damit sie sehen und glauben können. Und sie wissen auch gleich ganz direkt, was er noch einmal machen soll. Mache uns doch noch mal Brot. Das ist auch irgendwie praktisch. Schön verpackt als frommer Wunsch und nebenbei werden die Mägen gefüllt. Und wenn sie dann so richtig schön satt sind, dann wollen wir dir glauben. Und dann wollen wir dir nachfolgen. Das irdische Verlangen tritt oft in den Vordergrund. Die Menschen scheinen Jesus als die Lösung ihrer größten täglichen Sorgen erkannt zu haben. Wenn wir Jesus haben, müssen wir und unsere Familien nicht mehr hungern. Jesus hätte es damals tun können. Jesus kann es auch heute noch tun und manchmal behandeln wir Jesus auch so wie die Menschen damals. Ach, wenn er doch dieses oder jenes noch für uns tun könnte, dann würden wir glauben. Wenn er mich gesund machen würde, wenn er mir einen Job verschaffen würde. Ja, alles sehr wichtige Wünsche für unser Leben und teilweise existenziell. So wie damals bei dieser Begebenheit. Mach mal Brot für uns, das wär's. Und ja, sie wären Jesus nachgefolgt und sie hätten Jesus tatsächlich dafür geliebt. Und das ist doch das, was Jesus will, oder? Das ist doch das, was wir uns wünschen. Viele Jesus-Nachfolger, viele Menschen, die Jesus lieben. Ach, das wäre schön. Ja, Dr. Martin Luther hat es einmal so, wie ich finde, treffend ausgedrückt. Ein bisschen derb manchmal, aber ich mag die Sprache, unverblümt und zack auf den Punkt. Er brachte es so zum Ausdruck. So geht es nun in der Welt zu. Und so wird es wohl ewig bleiben, dass diese Leute sich speisen und reich machen lassen und das Evangelium ihnen zu weltlichen Gütern helfe. Nahrung und Geld, Ehre und ein gutes Gemach ihnen brächte. Sie haben Gott lieb, nicht anders als die Läuse den Bettler lieb haben, auf dass sie ihn fressen und das Blut aussaugen und nicht sein Bestes suchen. So lieben wir das Evangelium auch. Dass wir dabei nur fressen und unser Bestes und Eigennutz suchen, sie nehmen es nicht darum an, dass man ihm gehorsam sei, das will nicht klappen, sondern wenn er ihn alle Tage zu fressen und zu saufen gegeben hätte, da wäre er der liebe Christus gewesen. Soweit Martin Luther. Ist es nicht manchmal so, dass wir uns auch etwas für unser Leben hier auf der Erde von Jesus erhoffen? Ja, wir wissen, wohin uns die Jesu-Nachfolge führen soll. Errettung zum Leben, zum ewigen Leben. Und das ist quasi das Endziel. Aber so ein bisschen brauchen wir Jesus auch schon für unsere alltäglichen Probleme. Und Jesus hilft auch. Er hilft uns auch, mit unseren alltäglichen Sorgen klarzukommen. Wir dürfen ihn bitten und er hört auch ganz klar und ohne Zweifel. Denn Jesus hat auch damals ganz reelle Wunder getan. Kranke geheilt, zu essen besorgt, ja, Wasser zu Wein gemacht. Wir kennen die Wunder. Im heutigen Text kommt Jesus der Bitte nicht nach. Es ist nicht so, dass Jesus nie auf Bitten Wunder getan hat. Kranke riefen, Herr, erbarme dich und wurden gesund. Und als auf der Hochzeit zu Kana der Wein alle war, bat Maria Jesu. Warum tut Jesus hier das Wunder nicht? Was wir im Text lesen, empfinde ich als sehr dreist, provokant und aggressiv. Vielleicht ein wenig zwischen den Zeilen gehört. Schau mal, Jesus, unsere Väter wurden von Mose mit Brot in der Wüste versorgt. Und übrigens mehr als nur 5.000. Und das kannst du doch auch einmal für uns tun. Zeig uns doch mal, dass du eine größere Macht als Mose besitzt. Zeig uns doch auch erst einmal, dass du das auch kannst. Ja, wir können uns gut vorstellen, wenn uns Menschen so herausfordern würden, wir wären an unserer Ehre gepackt. Vielleicht würden wir nachgeben und unseren Herausforderern beweisen, dass was wir so drauf haben. Jesus nicht. Jesus durchschaut sie. Die Menschen geben sich fromm, sie zitieren sogar einen Bibelvers, aber sie suchen nur ihren eigenen Nutzen. Alles schön fromm verpackt. Ihr Lieben, wir sind nicht in der Position, mit Jesus zu verhandeln, ihn herauszufordern und ihn dazu zu bringen, ihn zu dienen. Das Evangelium ist eine Botschaft der unverdienten Gnade. Ich hörte einmal den Vergleich, dass wir Menschen unsere Götter aussuchen wie in einer Castingshow. Wir sitzen in der Jury und lassen die Götter mal vormachen, was sie so können. Und der uns am meisten passt, der uns am meisten nützlich ist, den wählen wir aus. Jesus, zeige uns doch mal, was du so drauf hast, und wenn es uns passt, dann wählen wir dich aus und folgen dir nach. Nein, so kann das nicht sein. Jesus hat uns erwählt. Jesus wählt uns, und das ist der feine Unterschied. Wir sitzen nicht in der Jury, wir sitzen auf der Anklagebank des großen Gerichtes Gottes. Jesus ist unser Fürsprecher, er ist unser Verteidiger. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Das ist das, was wir verstehen und begreifen müssen. Damit verschieben sich die Bedürfnisse. Dann geht es nicht mehr um die kurzfristige Stillung des Hungers, um die Stillung der Bedürfnisse, die unser Leben erträglicher, angenehmer oder erst liebenswert machen. Es geht um die Existenz, um das nackte Überleben, um unsere Zukunft. Wir sind für immer verloren, wenn wir Jesus nicht haben. Nur sehen wir es nicht immer so direkt. Wir brauchen also von Jesus kein Wunder, wir brauchen keine Zeichen, damit wir uns bequemen, Jesus nachzufolgen. Es hört sich ja fast so an, als würden wir uns herablassen, den armen Jesus nachzufolgen. Was für ein Skandal, dieser Gedanke. Ganz im Gegenteil. Es ist so, Jesus beugt sich zu uns herab, er hält seine liebenden Arme auf, damit wir in seine Obhut, in seinen Schutz gelangen. Damit wir seine Errettung für uns erhalten. Und das ist das Großartige in der Nachfolge Jesus. Er hat uns erwählt, damit wir gerettet sind. Ja, wir Menschen weisen ihr Läufer gerne zurecht. Ach ja, es tut uns ja so gut, wenn wir mehr wissen als die anderen, wenn wir den größeren Weitblick haben. Und wenn wir dann sehen, wie unsere Mitmenschen falsche Wege gehen, einen falschen Gedanken denken oder eine offensichtlich falsche These vertreten, oh ja, ganz besonders gerne weisen wir die zurecht, die uns mit falschen Thesen versuchen auszuhebeln oder versuchen uns herauszufordern. Es hebt uns doch so ein bisschen über das Niveau der anderen. Jedenfalls glauben wir das. Und wenn wir angegriffen werden, dann können wir es direkt heimzahlen. Liebe versprühen wir in diesen Momenten nicht wirklich. Wir können da viel von Jesus lernen. Er stellt die These der Leute richtig, aber nicht um niederzumachen, sondern mit viel Liebe. Er gibt liebevolle Hilfestellungen. Nicht Mose gab euren Vätern das Brot, sondern mein Vater, also Gott. Und er gibt euch das auch heute noch, das wahrhaftige Brot. Er weist sie darauf hin, was für sie viel wichtiger ist als die Speise, die sie morgen wieder vergessen haben, weil sie schon wieder hungrig sind. Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn das Brot Gottes ist derjenige, welcher vom Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Jesus gibt sich Mühe um den Menschen. Er wendet sich nicht von den Menschen ab, die ihn provozieren. Er korrigiert sie und gibt ihnen eine Chance zu verstehen. So ist Jesus. So brauchen wir auch nicht zu verzweifeln, wenn wir uns selbst einmal bei einem Fehlverhalten ertappt haben, Jesus gegenüber. Wenn wir vielleicht Jesus vielleicht herausfordern wollten, hören wir dann auf Jesus, was er uns zu sagen hat. Lassen wir uns korrigieren. Wir bekommen die Chance. Wir sind gut beraten, wenn wir die Korrektur annehmen, die aus seinem Wort kommt. Ja, und Korrektur tut erst einmal weh. Aber sie heilt auch. Die Menschen damals in unserem Bericht, sie blieben dabei, sie diskutierten mit Jesus, sie fragten ihn. Nur so haben sie eine Chance zu lernen, zu prüfen, was Jesus sagt. Hat es Bestand? Ist es nachhaltig? Ich bin mir sicher, wir dürfen prüfen. Jesu Wort, seine Aussagen haben Hand und Fuß, so wie wir das vielleicht heute ausdrücken. Es lohnt sich, auf ihn zu hören, auch wenn uns diese Worte erst einmal korrigieren. Ja, Jesus stellt die falschen Aussagen der Menschen richtig. Die Leute um Jesus herum haben offensichtlich angedeutet, dass Mose das Volk Israel in der Wüste versorgt hat, sodass Jesus darauf erwidert, dass es nicht Mose, sondern Gott war, der sein Volk versorgt hatte. Wir halten oft das Offensichtliche für das, was wir sehen, für die reale Wahrheit. Wir sehen Menschen, die Gutes tun, die uns vielleicht versorgen, die uns helfen, aber dahinter steht oft Gott. War es der Arzt, der mich geheilt hat, mit seinen Künsten und mit seinem Wissen? Oder steckt dahinter etwa Gott? Sind es die Bauern, die uns mit Nahrungsmitteln versorgen, oder lässt Gott das alles wachsen und gedeihen? Bei Mose war es damals sehr offensichtlich. Mitten in der Wüste gab es nichts. Kein Getreide, was gewachsen ist, um zu Mehl zu verarbeiten, um Brot daraus zu backen. Nicht einmal Wasser gab es. Es wurde damals sehr deutlich, dass Gott es war, der Israel versorgt hat. Und selbst für Fleisch hat Gott gesorgt, um Abwechslung in den Speiseplan zu bringen. Und das war fürs nackte Überleben eigentlich nicht notwendig. Gott hat es gegeben und die Menschen um Jesus, sie sehen den Menschen, der die Väter versorgt hat, und sie fordern Jesus heraus, ihnen das zu beweisen, dass er es auch kann. Das ist schon sehr lächerlich, oder? Aber so sind wir Menschen. Wir halten uns für die Größten unter der Sonne und sind doch ohne Gott nicht wirklich etwas. Und absurd ist es dann, dass wir Jesus und damit Gott fragen, ob er auch sowas zustande bringen kann, wie wir Menschen. Sag mal, wer sind wir eigentlich? Und Jesus stellt noch etwas richtig. Nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Das Brot hat also nicht nur Mose damals in der Wüste besorgt, der Vater im Himmel gibt es heute noch. Wir müssen nicht in der Vergangenheit schwelgen, denken, wie toll doch alles früher war. Wir dürfen heute leben, wir dürfen heute genießen und der Vater gibt uns das Brot heute noch. Er versorgt uns heute noch. Die Menschen schwelgen in der Geschichte. Sie lesen in den Büchern Mose, wie das Volk geführt und versorgt wurde. Und sie haben keinen Blick für das, was vor ihren Augen geschieht. Sie übersehen die Macht Jesus. Und dabei sind sie doch mitten im Geschehen, mitten im Wirken Gottes. Sie erleben Jesus hautnah, können Jesus hören, anfassen, ihn Fragen stellen. Was machen sie? Sie schauen weit, weit zurück. Die Menschen um Jesus glauben, dass dieses körnige, süße Zeug vom Himmel, was das Volk Israel in der Wüste gegessen hatte, das wahre, erstrebenswerte Brot ist, was sie gerne wiederhaben möchten. Das Wort Manna bedeutet so viel wie Himmelsbrot und es war auch solches. Aber Jesus spricht vom wirklichen Himmelsbrot. Die, die in der Wüste das Brot gegessen haben, sind trotzdem gestorben. Das Manna war noch nicht das Brot, was zum wirklichen Leben reicht. Aber es war schon so etwas wie ein Zeichen. Eine Versorgung vom Himmel. Jesus ist das Brot, das zum Leben reicht. Jesus wurde von seinem Vater, von Gott für uns, vom Himmel herabgegeben, damit wir leben sollen. Jesus ist nicht das Brot, was nur den Körper für ein paar Jahre am Leben erhält, sondern bis in alle Ewigkeit reicht. Jesus sagt, denn das Brot Gottes ist derjenige, welcher vom Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Jesus kommt ähnlich wie das Manna vom Himmel und schenkt Leben. Er schenkt Leben, das diese Welt bis dahin noch nicht gekannt hat. Das wahrhaftige Leben und erfüllte Leben. Nicht nur für den Körper, sondern und auch ganz besonders für die Seele. Und noch etwas stellt Jesus klar. Das Brot des Lebens ist nicht für das Volk Israel und es wird nicht nur für euch gegeben. Es macht nicht nur 5000 Menschen satt, nein, es schenkt der ganzen Welt Leben. Auch den Menschen in Deutschland, auch in den entferntesten Gebieten der ganzen Welt steht dieses heilsame und lebensspendende Brot zur Verfügung und darf in Anspruch genommen werden. Wir sind oft so. Wir betrachten unser Leben oft in den Rückspiegel. Manchmal sehen wir, wie Gott geführt hat, was er in der Vergangenheit in anderen Menschen getan hat, wie und wo er gewirkt hat. Aber sehen wir auch auf das Jetzt, wie es uns jetzt geht, was Gott jetzt für uns tut, wie Gott jetzt wirkt. Vielleicht machen wir uns dann auch weniger Sorgen um die Zukunft. Sind wir dann nicht vielleicht auch dankbarer für das, was wir jetzt erleben? Wir brauchen also nicht das schnelle und einfache Brot für unser Leben. Wir brauchen Gott, wir brauchen Jesus für unser Leben. Er kann uns versorgen, er wird uns führen, er wird uns versorgen und er versorgt uns auch jetzt in diesem Augenblick auch mit seinem Wort. Also sollte unser Blick auf Jesus gehen, zu ihm als Person und nicht nur zu den Früchten seiner Wunder. Jesus sagt, achtet dich auf das, was früher war, was der Vater im Himmel an anderen getan hat. Achtet darauf, was Gott heute an dir tut. Jesus kam als lebensspendendes Brot vom Himmel. Er ist den Weg für dich ans Kreuz gegangen und hat damit die Todesstrafe von dir weggenommen, damit du leben kannst. Er hat es ein für alle Mal vollbracht. Es muss nicht wiederholt werden. Wer von diesem Brot isst, also wer das für sich annimmt, was Jesus tat, der wird nie mehr sterben. Ein für alle Mal. Das ist die wichtige Botschaft aus diesem Text. Nimm Jesus an und gut, wenn du es getan hast. Wenn du Ja zu Jesus gesagt hast, dann hast du Leben. Das darf uns heute glücklich und froh machen. Amen.